Kinder. So. Markus Evangelium, Kapitel 5, in Vers 22 und 23. Und sehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus, und als er ihn erblickte, Jesus Christus, und als er ihn erblickte, warf er sich zum Füßen, und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und an Leben bleibt. Komme doch.
Lass uns beten.
Herr, wir sind mit diesen zwei Worten, Herr, dass wir mit diesem Gottesdienst beginnen. Komme doch. O Herr, besuche du uns heute Morgen. Weil wir brauchen dich, Herr. Als deine Kinder, Herr, brauchen wir deine Wahrheit, um weiterzugehen in dieser Pilgerfahrt, Stärken, Trost zu empfangen aus deinem Wort. Herr, ein Verlorener unter uns heute Morgen braucht dich, um ihre ewige Seele zu retten. Komme doch, Herr. O Herr, wir bitten dich, lege du deine Hände auf uns alle. Führe du uns, segne du uns durch diese Wahrheit heute Morgen zu einer mächtigen Arbeit. O Geist Gottes, vergebe mir jetzt alle meine Fehler und Schwäche. Benutze mich, Herr, heute Morgen in deinem Dienst. Ich bin ein unwürdiger Diener und ich brauche deine Kraft. Führe du uns, Herr, in Jesus' Namen beten wir. Amen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Quälte von der Krankheit seiner Töchterlein und getrieben durch seine große Liebe für sie, pflegt dieser Mann um das Leben seiner Tochter. Mit seinem Herzen voll mit Kummer und seine Augen feucht durch die vielen Tränen und geschwollen von den vielen schlaflosen Nächten, fällt er demütig und erschöpft vor den Füßen Jesus und das vor allen Menschen und bittet um Gnade im Namen seinen kranken und sterbenden Töchterlein. Dieser Mann hat höchstwahrscheinlich lang gewartet, bevor er Jesus aussuchte. Und man sieht, dass er ein liebevoller Vater war. Und ich bin sicher, der war erschöpft von Kummer und Trauer über den schlechten Zustand seiner Tochter. Er war kein gewöhnlicher Bürger, dieser Jairus. Es war kein gewöhnlicher Bürger, der hier liegt, demütig im Staub vor den Füßen Jesus Christus, sondern einer der Obersten der Synagoge, steht es geschrieben. Und als einer der Obersten der Synagoge war es seiner Verantwortung und Aufgabe, Gottes heilige Gesetz zu lesen und zu studieren. Es gab bestimmte Ämter in die Synagoge. Manche waren nur da, um Gottes Wort ständig zu lesen, zu studieren, dass sie das auch weitergeben können. Manche nur das Gesetz vorzulesen in Synagogen. Er war einer von den Obersten. Er kannte seit seiner Kindheit die heilige Gesetz Gottes. Er hat sie täglich studiert. Er war täglich in den Synagogen. Und er hat bestimmt täglich gebetet. Kein gewöhnlicher Bürger hier in unserem Text, sondern ein Obersten der Synagoge. Eine sehr hochgeachtete und angesehene Position unter den Juden. Aber jetzt liegt dieser sehr hochgeachtete Mann unter den Menschen demütig und gebrochen vor den Füßen Jesus Christus. Eine merkwürdige Szene hier, liebe Bruder und Schwester. Eine erstaunliche Szene. Getrieben durch seine Kummer und Schmerz über seine kranke Töchterlein, entsagt er gerne allen menschlichen Achtung und Respekt. Es war ihm egal, was die Menge sagten über ihn. Und sie hätten ihn bestimmt gut erkannt. Er war bestimmt für diese Menge Leute hier, die um Jesus Christus versammelt haben, in Vers 21 ein bekannter religiöser Lehrer. Hochgeachtet. Geehrt von allen. Bestimmt in ein schönes Kleid bekleidet. die alle Pharisäer und religiöse Leute damals. Man könnte ihn von ferne erkennen. Es war ihm jetzt egal, was die Menschen über ihn dachten. Seine hohe Amt, seine schöne Kleider, es war ihm egal. Er sah Jesus Christus, es steht geschrieben, ihn erblickte und er warf sich zum Füße Jesus Christus in dem Staub. Und die Menschenmenge waren bestimmt erstaunt von diesem Anblick. Der Mann war in großer Not, nicht für ihn selbst, sondern für seine Tochter, ein 12-jähriger Töchterlein. Ist mir egal, was die Menschen von mir denken. Bis jetzt hat meine Religion mir gar nichts gebracht. Jetzt bin ich in großer Not. Meine Tochter liegt im Sterben. Ich habe alles versucht, sie zu retten. Es ist mir egal, ob die Leute sehen, dass ich vor die Füße Jesus Christus in dem Staub liegen und mein ganze schöne Kleider verträgt. Es ist mir egal, ich brauche Hilfe um meine Töchterlein. Und ich bin bereit, alles zu tun, um ihr Leben zu retten. Folgst du mir, liebe Bruder und Schwester? Folgst du meinen Gedanken heute Morgen über den verlorenen Zustand unserer Familienmitglieder, Verwandte und Freunde? Es muss die Menschenmenge sehr erstaunt haben, als sie im Staunen anstarrte, als dieser hochgeachtete Mann unter die Menschen in dem Staub vor Jesus Christus legte und um das Leben seiner Töchterlein fleht wie ein armer Bettler. Ich flehe dich an. Er sagte, und er bat ihn sehr, wie ein Bettler. Lief diesen hochgeachteten religiösen Mann vor den Füßen Jesus Christus in dem Staub für alle diese Menschenmenge und flehte Christus an wie ein armer Bettler. Sei gnädig, sei barmherzig, höre meine Anflehe. Aber liebe Bruder und Schwester, liebe Freunde, es ist eine gesegnete Krankheit, die einen Menschen treibt, Christus um Heilung zu suchen. Eine gesegnete Kummer, der das gebrochene Herz führt, Frieden und Trost bei dem Fürsten Jesus Christus zu suchen. Ah, mein verlorener Freund, deine größte Qual, Angst und Kummer könnte auch dein größter Segen sein, wenn sie dich treiben, Jesus Christus zu suchen. Kommt her zu mir alle, sagte Christus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ist die herrliche Einladung, die Christus heute noch jeder mühseligen und beladenen Seele anbietet. Komme her zu mir alle. Alle wem? Alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ah, liebe Bruder und Schwester, wie gesagt, es ist eine gesegnete Krankheit und eine gesegnete Kummer, dass der Mensch führt, Jesus Christus zu suchen. Und manchmal, der Herr benutzt solche Qual, um den Menschen ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Und so war es mit Jairus. All seine religiöse Ausbildung und Studien brachte ihn nie, um Christus zu suchen, sondern die schmerzhafte Krankheit seiner geliebten Töchterlein und ein gebrochenen Herzen trieb ihm endlich Jesus Christus zu suchen. Ich bin überzeugt, dass sein ganzes Leben lang, als er den heiligen Gesetz Gottes studierte, dass er wollte eigentlich Gott dienen. Ich bin sicher, er war aufrichtig. Aber in alle seine religiöse Ausbildung und Studien, er hat Christus und noch Gott nie gefunden. Und er fand es erst jetzt raus, wenn er Gott am meisten gebraucht hat. Er hat bestimmt viele andere Leute angeschaut über die Jahre, wie ihre Familie verloren haben. durch den Tod oder Krankheit. Damals gab viele Toten durch Krankheiten. Und er hat bestimmt als ein religiöser Führer versucht, sie zu trösten. Und zu sagen, Gott sagt in sein heiligen Gesetz Folgendes. Gott sagt sowas in sein Wort. Glaub mir, ich studiere das. Ich kenne Gottes Wort. Aber jetzt betrifft es ihn persönlich. Und alles seinen Wissen bringt ihm gar nichts. Oh mein Freund, weißt du, wie viele Menschen genau diesen Zustand, geistigen Zustand heute noch hast? Sie reden viel über Gott und sind bereit, über Gott mit anderen Leuten zu reden. Aber wenn Qual, wenn Anfechtungen, wenn Leid sie persönlich treffen, dann sind sie nicht in die Lage, selber Trost zu finden. Was ist das für einen Glauben, das dir nicht hilft oder tröstet in Not? Was ist das für ein Heilen, der dich nicht Geborgenheit und Schutz und Gnade schenkt in Zeiten der Not? Aber liebe Bruder und Schwester, es gibt leider viele heute Morgen in die Kirchen. Sie sind genauso wie dieser Mann mit ihren religiösen Frömmigkeiten bedeckt oder angezogen. Sie reden viel über Gott und was sie über Gott gelernt haben. Aber wenn Tragödie sie persönlich trifft, findet sie heraus, dass alle ihre Ausbildung, alles ihre Wissen über Gott, bringt sie kein einziger Trost. Oh mein Freund, höre auf diesen heiligen Boten, dieser göttlichen Boten, die Qual und Anfechtungen und Tragödie heißen. Weil manchmal sind genau diese Dinge die heiligen Boten Gottes, um uns Menschen wirklich aufzuwachen, nicht zu zerstören. Christus sagte selber, ich bin gekommen, nicht den Menschen zu verurteilen, sondern zu retten, nicht zu verdammen, sondern zu heilen. Aber der Mensch ist oftmals so stürköpfig und voller Sünde. Sie weigern sich, an Jesus Christus zu glauben. Sie weigern sich, anzuerkennen, dass sie Jesus überhaupt brauchen, dass sie Sünder sind und dass sie ein Heilen braucht. Sie weigert sich. Sie findet viele Entschuldigungen, warum sie nicht zu Jesus kommt. Viele Ausreden, warum sie Jesus nicht brauchen. Ah, schau die Kirche an, sind sowieso lauter Heuchler. Sie sind nicht besser als ich. Schauen wir jetzt den Irak und Iran. Das ist auch ein Krieg geführt im Namen des Religion. Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann warum so viel Schmerzen und Pein in dieser Welt? Oh, der Mensch ist so schnell, Entschuldigung zu suchen, warum sie Jesus Christus nicht brauchen. Aber lässt ein Tragödie in ihren Leben kommen, liebe Bruder und Schwester. Denn hoffen sie, dass es einen Gott gibt. Es mag wohl sein, dass sie ihn nicht sofort sucht. Aber wenn ein Tragödie auf sie persönlich kommt, wenn sie hofft, dass es einen Gott gibt. Und man hört das und sieht das, wenn Tragödie Menschenleben treffen. Wenn sie sagen, oh mein Gott, oder ihre Tochter ist verschwunden, oder ihr Kind ist krank. Eine liegt im Sterben. Dann sind sie bereit zu sagen, Gott rettet sie. Gott sei barmherzig. Sie sucht den Priester aus oder den Prediger. Sie geht zu der Kirche. Sie versuchen, dann suchen sie Gott aus. Oh, mein Freund. Es muss nicht immer so sein. Aber leider ist es für viele so. Sie hören die sanftmütige Stimme Jesus Christus nicht, wenn sie im Gottesdienst sitzt und er redet durch die Botschaft und fleht sie an, Buße zu tun und sich zu bekehren. Sie drehen ein taubes Ohr zu diesen sanftigen Wörtern. Aber Jesus Christus liebt dich genug, um deine Schmerzen und Qual zu offenbaren, dass du seine Liebe und Barmherzigkeit begreifen könntest. Der Geist des Herrn ist auf mir, erklärte Jesus in Lukas Evangelium Kapitel 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen, frohen Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt,
zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, zu Schlagenden in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Rätselhafte, doch göttliche Boten von Gnade und Barmherzigkeiten sind Armen, zerbrochenen Herzen, Gefangenen, Zerschlagenen und Blinden. Dies ist denn manchmal, liebe Bruder und Schwester, wenn nicht oftmals, die göttliche Boten, die einen Menschen zu großen und gesegneten Verheißungen hineinführen. They usher in many times. They usher in great blessings for those who are experiencing such tragedies. Aber leider hören viele Menschen ihre Stimme nicht, noch beachten ihren Botschaft. Kann es wirklich so schlimm sein, mein verlorener Freund, wenn solche Tragödie dich zum Jesus Christus führt, der dir ewiges Leben und ewiges Frieden und Freude gibt? Können sie wirklich schlimmer Boten sein? Auf keinen Fall. Weil es ist den Armen, die den frohen Botschaft hören, die zerbrochenen Herzen sind, die Heilung versprochen werden, die Gefangenen, die Befreiung verkündet werden, die Blinden, die wieder sehen werden, und die zu Schlagenden, die Freiheit erlangt. Dies sind manchmal, liebe Bruder und Schwester, die Boten Gottes an den Menschen. Und obwohl wir gerne eine andere Art und Weise vom Boden hören würden, manchmal wir sind zu stürköpfig. Voller Stolz, egoistisch, Unglauben. Ich frage mich, ob dieser Vater, ein Oberster der Synagoge, wusste bestimmt jede Bewegung, die Jesus Christus und seine Jünger getan haben, weil sie haben ein Augen auf sie behalten. Sie haben überall Spionen gehabt. Sie wollten wissen, was dieser Jesus Christus vorhat. Und ich frage mich, wie oft ein Vater durch die Nacht neben seiner Tochter saß, ein Zwölfjähriger, ein kleines Mädchen, und hörte die Nachricht, dass Jesus gerade jemand gesund gemacht hat. Die Witwe ihren Sohn ist von dem Tod auferstanden. Und er saß da und sagte, meine Tochter liegt hier im Sterben. Und alles, was ich über Religion weiß, hat mir gar nichts gebracht. Meine große Haus und meine hochgeachtete Position bringt mir gar nichts. Dann kommt wieder eine Botschaft. Oh, es war ein blinder Mann, sein ganzes Leben lang blind. Jesus hat ihm die Augen aufgetan und jetzt sitzt er in der Synagoge, in dem Tempel, und er betet Gott an und preist und lobt und jauchzt dem Herrn. Und er schaut seine Tochter an und sagt, aber meine Tochter ist immer noch krank. Ich frage mich, wie groß war denn Kampf in ihm? So geht es genau in jeder Sünde. Wenn Gott beginnt, in ihrem Herzen zu arbeiten, ist es ein Kampf mit dem Glauben und Unglauben. Oh Gott, ich möchte gern glauben, dass das, was ich gehört habe, wahr ist. Aber irgendwie in mir kämpft irgendwas gegen das. Ist es wahr, ist es nicht wahr? Soll ich weiterhin hier sitzen und erlauben, dass meine Tochter stirbt? Sie wird mit jeder Stunde schwächer. Meine kleine Töchterlein. Sie sind so jung und so unschuldig. Bin ich bereit, alles, was ich über Gott jemals gelernt und gedacht habe, einfach hinzuschmeißen und diesen Jesus Christus auszusuchen? Ist es wahr, was die Berichte sagen? Kann Jesus Christus wirklich Menschen heilen? Ist er wirklich der Messias? Ist es überhaupt möglich? Ich glaube, liebe Bruder und Schwester, liebe Freunde, seine Bekehrung fängt er in diesem Zimmer neben seiner Tochter schon an. Weil die Bibel steht geschrieben, wenn er ihn erblickte, haben alle Zweifel war verschwunden. Und er warf sich ihm zu Füßen. Mein Sündefreund, du brauchst ihn nur im Glauben nur einmal zu sehen, auch wenn es einen kurzen Augenblick und alle Zweifel über ihn und deinen Zustand und seine Liebe verschwindet. Und du wirst dich auch vor seine Füße werfen und um Gnade bitten. Es sammelt sich eine große Volksmenge bei ihm, aber nur ein Mensch liegt im Stau. Ganze viele Menschen, aber nur ein Mensch liegt im Staub. Viele Menschen kamen nur aus Neugier, aber nur wenige aus Not. Sie allen brauchten Jesus, das wissen wir. Das weiß auch Jesus Christus. Sie alle brauchten Jesus, nur doch wenige werden geheilt. Sie arbeiteten für die Speise, die vergänglich ist, und nicht für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Sie haben alle Jesus Christus gebraucht. Aber nur er und diese Frau, mit dieser viele Jahre Krankheit, nur die zwei werden geheilt. Das ist eine traurige Statistik, liebe Bruder und Schwester. Und wir sehen das genauso heute. Das Evangelium, das ist die Kraft Gottes, Menschen, Seele zu retten, wird gepredigt. Und wir sehen viele Menschen, die kommen und es hören. Und so wenig glauben diesen Botschaft. So wenig sind bereit, sich vor dem Herrn zu demütigen und ihn anzuflehen, dass er aus ihrer ewigen Seele retten. Es war ihm egal. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in dem letzten Züge, komme doch. Hörst du seinen Schmerzen? Bist du selber Vater, Mutter? 12-Jährige, hörst du seinen Schmerzen? Komme doch. Oh, hier ist eine Bitte, liebe Bruder und Schwester, liebe verlorene Freunde, dass Gott niemals verweigert werden. Wenn du nur sagen würdest, doch, komm doch her zu mir und hilf mir, rettet du mich. Es ist eine Bitte, lieber verlorener Freund, das Gott nicht verweigern wird. Weil es sagt in dem nächsten Text, und er ging mit ihm. Er ging mit ihm. Überlegst du doch, Jesus hat ein anderes Ziel gehabt. Wo wollte er hin? Das wissen wir nicht. Aber es waren viele Leute da, alle wollten ihn zu Gast haben. Es waren bestimmt viele, die sagten, Jesus, komm zu mir, ich gebe dir das beste Zimmer im Haus. Ich gebe dir das beste Essen, das meine Frau je kochen kann. Komm zu mir, ich möchte mehr über deine wunderbaren Worte hören. Komm zu mir und halt eine Botschaft, eine Predigt. Aber alle diese Angebote hat er verweigert. Aber da kam ein Mann und sagte, komm doch, bitte, ich bin in Not. Und Jesus ging mit ihm. Und so geht es genau mit dem Sünder. Du kannst ihm anbieten, dir zu kommen, dir zu helfen mit deinem Job, mit deiner Zukunft, mit deiner Familie, mit deinen Finanzen. Und er hört diesen Bitte nicht. Aber wenn du sagst, Herr, doch komme, ich bin in Not, dann kommt er gleich zu dir. Dann geht er gleich mit dir. Oh, mein lieber verlorener Freund, hörst du, wie der gute Hirte heute Morgen dich auch anfleht und bittet. Er selber hat diesen Qual, diesen Tragödie verursacht, er ist Gott. Und das, was dieser Mann am Anfang so weh und so viel Schmerzen verursacht hat, wird er am Schluss den großen Segen seines Lebens. Und so geht es genauso mit jeder Sünde, der zu Jesus kommt. Oh, mein Freund, am Anfang ist es schwierig. Es ist schwierig zu erkennen und zu gestehen, dass ich eine Sünde bin. Es ist schwierig zu glauben, dass ich mich so ekelhaft fühlen könnte. Aber durch diesen Qual, durch diesen Schmerzen, durch diese Geständnis hören wir die wunderbaren Wörter: Komme her zu mir alle, die mühselig und beladen sein, und ich will euch erquicken. Und er ging mit ihm. Komme doch, und er ging mit ihm. Oh, mein Freund, das ist mein größter Wunsch heute Morgen. Dass du sagst in deinem Herzen heute Morgen: Herr, komm doch zu mir. Und wenn du gehst heute Morgen, Jesus geht mit dir. Aber wer glaubt unsere Predigt? Eine Menge von Menschen und nur zwei findet Heil. Jeder hätte gern Christus zu Gast. Aber es ist die Bitte dieser demütigen und herzzerbrochenen Mann, der seinen Besuch gewinnt. Denn so spricht der Hohe und der Habene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilig ist: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zu schlagenden und gedemütigen Geistes ist. Warum? Damit ich den Geist der Gedemütigten beleben und das Herz der zu schlagenden erquicke. Er wohnt gern mit solchen Gedemütigten zu schlagen. Und was können wir noch von diesem Text heute Morgen lernen? Es gibt viele Wahrheiten, liebe Bruder und Schwester, über diesen Text, die wir heute Morgen brauchen. Aber es gibt ein sehr wichtiges. Nur über diesen einen Punkt möchte ich heute Morgen nur zum Schluss betrachten. Achte zuerst, dass dieser hochgeachtete Oberste der Synagoge niemanden mit diesen großen Aufgabe anvertraute, nämlich Jesus im Namen seiner kranken Tochter zu suchen, sondern er ging selbst. Das ist wichtig für uns als Gläubiger. Er ging selbst. Er hat diese große Aufgabe niemandem anvertraut. Als Oberster der Synagoge, liebe Bruder und Schwester, könnte er seine Diener befohlen haben, in seinen Namen zu gehen. Oder er könnte, wie der Hauptmann in Lukas Evangelium Kapitel 7, die Älteste der Juden diesen Aufgaben beauftragt haben. Er war ein Obersten. Er könnte sagen: Nein, ich lasse mich nicht in die Öffentlichkeit blicken mit Jesus Christus. Ich habe zu viel Angst. Er könnte wie Nikodemus auch zum Beispiel nachts ihm aussuchen, wo niemand ihn sieht. Sein Ruhm, sein Prestige wollte er nicht opfern. Aber nein, im hellen Tag und selbst. Sein Schmerz und Kummer waren zu schwer für andere zu tragen. Niemand könnte mit diesen großen Aufgabe anvertraut werden, weil niemand könnte sein Schmerz und gebrochenen Herz besser als sich. Würden Sie ernst genug für meine Tochter bitten? Könnte eine von seinen Fragen gewesen. Können Sie die Tiefe meines Schmerzes und Kummer wirklich ausdrücken für Jesus Christus? Werden Sie ausdauernd und aufdringlich genug sein? Nein, ich musste selber hin. Ich muss selber hin. Folgst du mir, liebe Bruder und Schwester? Die Fürbitte oder fürsprechendes Gebet von anderen Gläubigen im Namen unserer Familien und Freunden ist sehr angebracht und notwendig. Das brauchen wir. Aber niemand kann sich im Namen deiner Familie und Freunde in brünstiger und liebevoller einsetzen als du selber. Und das ist genau, was wir in Deutschland brauchen. Wir brauchen Deutsche, die ihren Volk anschauen und sagen: Es ist mein Volk. Ist es mein Land? Und niemand kann ihn günstiger für sie beten als ich. Ist es mein Vater, meine Mutter, mein Kind, mein Freund? Und niemand kann diesen Schmerzen vor dem Herrn tragen, so wie ich. Das ist, was wir hier brauchen, liebe Bruder und Schwester. Ich sage die Wahrheit in Christus, sagte Paulus in Römer Kapitel 9. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässige Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber vom Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandte nach dem Fleisch. Wir brauchen diesen gleichen Bruder, liebe Bruder und Schwester. Diese war keine Last, von der er gerne befreit werden würde. Lest den Text noch einmal. Es gibt manche Lasten, wo der Gläubige sagt, Herr, es ist schön, befreit von diesen Last zu sein. Aber lese den Text genau hin. Schau genau hin. Er versucht nicht, befreit von diesen Last zu werden, sondern eine unablässige Schmerz und große Traurigkeit, die er gern trug. Ich wünschte. Er suchte nie von dieser großen Traurigkeit loszuwerden, noch seine Last auf anderen zu schieben, weil diese Last ein göttliches Geschenk war und er wusste das. Und obwohl es oft sehr schwer zu tragen war, und das erklärt er auch, er bedauerte nie, diese Last zu haben. Weil er wusste, und hör genau zu, sonst wirst du diesen Worte falsch verstehen. Weil er wusste, dass das ewige Schicksal unseliger Seelen abhängig auf seinem Erleidenden unter diesem göttlichen Last wäre. Mein Herz bricht für viele Leute, viele Gläubige heute, die beginnen, den reformierten Lehrer zu haben. Weil sie diesen Bürde nicht haben. Sie verstecken sich unter die Souveränität Gottes. Paulus wusste, viele unselige Seelen sind abhängig auf meine Leiden für sie. Beide, das kann nicht sein. Gott ist derjenige, der rettet. Aber Gott benutzt uns. Gehe hinaus und predige das Evangelium. Verkündige in meinem Namen Errettung durch Gnade ohne Werken. Aber tu es genauso, wie ich es getan habe. Ich sende sie aus, wie du, Vater, mich ausgesandt haben. Und wie ist Jesus Christus in diese Welt gekommen? Man sieht in unserem Text. Wenn wir nicht leiden, liebe Bruder und Schwester, unter dieser Bürde für den Verlorenen, dann sind wir tatsächlich schuld an ihrer Verdorben, an ihrer Verlorenheit. Und das können wir nicht verleugnen, das können wir uns nicht hinter reformierter Lehre uns verstecken, weil das ist doch die Wahrheit. So hat Gott es bestimmt, dass sein Evangelium verkündigt wäre, mit Herzen voller Leid und Mitleid für den Verlorenen. Nicht oberflächlich und unberührt, sondern so wie dieser Mann. Ich bin gern in Deutschland nach 28 Jahren, muss es so sein. Und ob du das glaubst oder nicht, ich liebe höchstwahrscheinlich Deutschland mehr als mein eigenes Land. Aber Deutschland braucht Deutsche, für sie zu beten. Ich bin überzeugt, ist dein Volk. Niemand kann inbrünstiger für sie beten als du. Ist es deine Familie, dein Verwandter, dein Ehemann, deine Frau, deine Kinder? Schieb diese Verantwortung nicht auf anderen. Nimm gern diesen Bürde an, so wie Paulus. Lass es eine göttliche Arbeit in dir tun, dass du auch wie dieser Mann eine wunderbare Errettung sehen kann. Zu wissen, was es ist, allein in deine Kämmerlein von den Gnadenthron Gottes zu gehen, um für einen geliebten Menschen zu beten, fürsprechende Gebete, den Tränen zu fließen, den Herz zu brechen. Oh Herr, sei mir gnädig. Komme doch, tu was, Herr. Liebe Bruder und Schwester, Gott hört solche Gebete. Aber Gottes Gemeinde haben aufgehört, so zu beten. Wir sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, rette du sie. Herr, ich möchte, dass es dein Wille ist. Und ich gebe ihnen auch, so wie dieser Mann, so wie die Frau mit ihrer Tochter, mit dem Brot kümmern und so weiter. Sie haben nicht aufgegeben. Ich weiß, ich bin nur ein Hund, sagt sie. In Matthäus 14, ich weiß, ich habe es nicht verdient. Aber bitte gib mir nur ein klein wenig für den Tisch. Hallo, liebe Bruder und Schwester. Deutschland braucht den Herrn. Deine Familie braucht den Herrn. Und niemand kann inbrünstiger für sie beten als du. Heißt es, dass du für sie nicht betest, du weißt besser als das. Bitte täglich, so wie du. Aber vertraut niemals eine geliebte Seele anderer Menschen an. Mach diesen Auftrag selber. Weil niemand kann für sie beten, so gut, so gebrochen, so inbrünstig wie du. Es ist eine gesegnete Last, liebe Bruder und Schwester. Wer weinen hingeht, steht in Psalm 126. Wer weinen hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freude zurück und bringt seine Gabe. Wer weinen hingeht. Viele Gläubige, ich bringe das zum Schluss, viele Gläubige in ihren Dienst wird so schnell entmutigt, weil andere nicht mitmachen. Steig aus dem Dienst. Du entehrt Gott. Hört sich hart an, aber das ist die Tatsache. Es mag wohl sein, dass Gott will, dass du diesen Last trägst und lernt, wie man mit diesem Last umgeht und nicht den Schuld andere schieben. Keine hilft mir, keine unterstützt mich, keine geht mit mir. Geh doch selber! Und dann geh mit ganzem Herzen. Geh mit Tränen. Tut mir leid, liebe Bruder und Schwester, aber ich habe es satt mit den lauten Entschuldigungen von faulen, trägen Gläubigen, die den Schuld anderer schieben. Hat Gott dir einen Last gegeben, einen Dienst gegeben? Dann mach's doch. Der Mann, es war ihm egal, was sogar seine Kameraden über ihn dachten. Es war bestimmt Spione da unter die Menge. Pharisäer, Sadduzäer, er war ein Oberster. Er sagte, es ist mir egal, ich bin im Staub, ich lege vor den Füßen Jesus Christus. Komm doch, hilf mir, ich bin in Not. Viele Gemeinden schieben diese Verantwortung auf Missionaren, auf den Prediger, Diakon, das ist ihre Aufgabe. Man sieht das, wenn wir uns zusammen Traktate zu verteilen, Straßen einsetzen. Das ist nicht meine Aufgabe, es ist ihre Aufgabe. Sie schieben den Schuld an anderen. Aber mein Freund, liebe Bruder und Schwester, vergeben mir, wenn ich so heftig über diesen Themen rede, aber es brecht meinem Herzen, wenn ich sehe, wie viele Gläubige so selbstsüchtig sind und denken nicht an das, an die Seelen vieler Verlorenen, sondern an ihr eigenes Wohlergehen und Trost. Paulus sagt, ich wünschte mich selbst verflucht. Bis es zu diesem Punkt kommt, werdest du und könntest du niemals ein Seelengewinner sein. Oh, die Zeit läuft weg. Während er noch redete, Vers 35 und 36. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redete, sprach er zum Obersten der Synagoge, nicht zu den Botschaftern. Ich schaue ihn genau an und sage, glaubst du immer noch? Ich bin ein bisschen hier mit dieser Frau beschäftigt geworden, aber ich habe dich nicht vergessen. Er hat gesagt, komm doch. Und es kommt eine Frau und er steht da und fängt an, miteinander zu reden. Er redet über diese Frau. Ich frage mich, was ging durch diesen Manns Kopf, wenn er sagte, Jesus, du hast gesagt, du gehst mit mir, aber jetzt bleibst du stehen. Wo bist du? Wir müssen uns beeilen. Es gibt so viele Gläubige, die sagen, oh Herr, ich bete das seit Jahren. Die Zeit läuft weg. Wo bleibst du denn? Wo ist deine Glauben? Wo ist deine Glauben? Weißt du, warum wir sehen keinen Menschen, Seele zur Rettung kommen? Ich bin überzeugt, weil die Christen glauben nicht, dass Gott das wieder tun kann. Wir drücken das nicht öffentlich aus. Aber wir zeigen es in unserem Dienst, in unserem Verhalten, in unserem Gebet. Er schaute den Obersten an, sprach zum Obersten der Synagoge und hier ist, was er sagte. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Sie sagte, dass deine Tochter tot ist. Aber fürchte dich nicht. Glaube nur. In Lukas Evangelium 7 ist ein Hauptmann, der ist ein Knecht. Krank war und er schickte die Ältesten der Juden. Er ging nicht selber. Und sie sagen, komm, heile. Kurze Geschichte. Jesus sagt, gut, aber sie sagte, aber mein Meister hat gesagt, du brauchst nicht kommen, sag einfach das Wort und er wird geheilt. Und Jesus sagt, das ist großer Glauben. Er tat das und seine Diener war geheilt. Das war großer Glauben. Hier sehen wir, wenn ich oder klein Glauben, schwacher Glauben. Weil er sagte, komm, lege deine Hände auf meine Tochter. Aber es war ein Glauben, die Jesus trotzdem gesegnet haben. Es mag wohl sein, dass du sagst, mein Glauben ist so schwach. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt anders glauben kann. Auch wenn dein Glauben so schwach ist, der Herr hört dein Gebet. Und ich sage dir zum Schluss heute Morgen, lieber verlorener Freund, glaube nur. Denke nicht, was andere Leute über dich denken. Benutze nicht andere Leute als Maßstabe für deine Errettung oder ob du Jesus Christus überhaupt suchen sollst. Schau in dein eigenes Herz hinein. Sehe genau, dass du ihn brauchst. Und glaube nur. Glaube nur. Liebe Bruder und Schwester, wir müssen im Geist diesen Obersten der Synagogen leben und bleiben. Wir leben hier in Deutschland. Was sie in Amerika macht, was sie in Türkei macht, was sie in England macht, gut, das interessiert uns, wir beten für sie. Aber liebe Bruder und Schwester, hier ist unser Weingärtner. Und die Menschen, die uns heute Morgen versammelt sind, sind unsere Verantwortung. Vertraue niemand anderem diesen Last an. Und wenn du es nicht hast, ich flehe dich an heute, wenn du im Gebet gehst vor dem Herrn, Herr, schenk mir auch diesen Last. Diese unablässige Traurigkeit für meinen Volk, für meine Familie, für meine Freunde. Und lass es nie, nie weggehen, sondern lass es eine göttliche Arbeit in mir machen, bis ich Heilung, Errettung sehe in Menschen. Oh, liebe Bruder und Schwester, möge der Herr uns wirklich in diese Sache sehen. Mein Freund, wenn du verloren bist, ich habe alles getan, was menschlich zu tun ist. Ich kann nichts mehr. Aber beten werde ich auf jeden Fall. Möge der Herr deinen Augen auftun, dass du ihn sehen kannst, wie er ist. Manche haben ein sehr schweres Leben. Wir sind selber schuld. Und manchmal dieses schwere Leben ist genau das, was Gott benutzt, um uns aufzuwachen. Höre seine Stimme heute Morgen. Komm zu Jesus. Lieg zu seinen Füßen. Und bitte ihn. Komm doch. Und er wird mit dir gehen. Und mit dir bleiben. Und dich bewahren. Geborgenheit geben. Liebe. wo wir alle meine Probleme weggehen? Nein. Werde ich keine mehr Angst oder Anfechtungen haben? Nein. Aber du wirst eine Quelle haben von ewiger Geborgenheit und Zufriedenheit und Trost, das diese Welt nicht verstehst. Und über alles, du wirst einen Heiland haben, der dich mehr versteht und besser versteht wie jeder Mensch. Oh mein Freund, höre diese rätselhafte, aber göttliche Gebot. Wende dich. Liebe Bruder und Schwester, beten. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, oh Herr, die Arbeit ist manchmal so schwer. Wir lieben dich und wir lieben unsere Familien, Verwandte so sehr, Herr. Oh, wir bitten dich, Herr Jesus Christus, tu eine Arbeit unter uns heute Morgen. Sprich zu deinen Kindern und rettet Menschen, Herr, die in Not sind. Herr, segne dein Wort. Ich bitte dich, in Jesus' Namen beten wir. Amen.